Jana Jürs, Abschied einer Illusion. Wie es begann, September 1989. Iris stößt die Eingangstür auf, rechts die zwei Schalter, von denen nur einer geöffnet hat. Sie ist froh, die Fahrkarte bereits in der Tasche zu haben, denn eine ungeduldige Menschenreihe belagert die Fahrkartenausgabe. Befürchtet und ersehnt, erträumt und verflucht und nie wirklich erwartet hat sie diesen Tag, den einzigen, den unwahrscheinlichen, den Tag, den sie nie vergessen werden würde und der ihre Gedanken seit langem gefangen hält. Es ist der 2. September 1989. Schon viele Wochen hat sie das Datum dieses Tages festgehalten. Dieses eine Datum hat ihre Tage und ihre Nächte aufreibend und hartnäckig im Griff. Jetzt ist es endlich soweit. Endlich? Sie steht in der kleinen, schmutzigen Bahnhofshalle, die ihr heute ausgesprochen nahe ist und die sie auf merkwürdige Weise warm umgibt. Bei früheren Reisen hatte dieser Ort immer ein kaltes, zumeist beklemmendes Gefühl ausgelöst. Der herumliegende Müll, die herumhetzenden Menschen mit ihren unfreundlichen Blicken. Die abgestoßenen Steine, der viele Dreck, der durchdringende Geruch von den Toiletten. Der starke Biergeruch aus der Metropa-Gaststätte. All diese Dinge stellten sich Iris mit einer merkwürdigen Vertrautheit dar. Wehmut kommt auf, wie schon einige Stunden zuvor, als sie die Treppen ihres elterlichen Hauses herabstieg. Ihre Mutter winkte ihr nach, in dem guten Glauben, in ihrem guten Glauben, Iris würde eine Freundin in Dresden besuchen. Sie spürt die Trauer, zugleich aber Freude und Spannung in sich. Sie spürt den Verlust und sie weiß, ein Zurück gibt es nicht, wird es für sie niemals geben können. Die letzten Wochen vergingen mit anstrengenden, sinnlosen Einkäufen, vergingen mit Ausreden, sie vergingen mit Lügen. Lügen über ihre Arbeit, Lügen, was ihren Urlaub betrifft, Lügen, was das Ziel ihres Urlaubs betrifft, Lügen wegen etwaiger Zukunftspläne, immer nur Ausreden und immer wieder Lügen. Was zuerst kam, die Lügen oder ihr kaputtes Leben, das weiß Iris nicht mehr so genau. Alles ist miteinander verworren. Am schlimmsten war jedoch der Zustand, dass sie mit keinem über ihre Bedenken, ihre Ängste reden konnte. Manchmal hat das Lügen die Vorfreude, die Aufregung, die Ängste gewandelt in Beschäftigung mit ihrem Gewissen, in Gedanken um Undankbarkeit, um Treulosigkeit, um das Alleinlassen, um das Instichlassen. Letztlich das ewig Kreisende sowie die Zweifel um die Richtigkeit ihres Tuns. Ende Juni 1989. Der Gedanke zu diesem Entschluss kam Iris vor etwa 9 Wochen. Ein fast normaler Dienstag. Die Entscheidung für die heutige Abreise traf sie erst einige Tage danach. An diesem an und für sich normalen Dienstag kam sie von der Frühschicht und einer anschließenden 4-stündigen Sitzung nach Hause. Und sie ärgerte sich einmal mehr über den Kollegen Wolfgang Sieg, der es nicht lassen konnte, sich über die Menschen aufzuregen und auszulassen, welche seit kurzer Zeit die Unverfrorenheit besaßen, die Deutsche Demokratische Republik zu verlassen. die Menschen, die er, Wolfgang, als dumme, ignorante, menschheitsgefährdende Vollidioten bezeichnete, die er als verräterisch, als gemeingefährlich, als faschistisch beschimpfte, die er am liebsten alle in der Verbannung in den Weiten Sibiriens gesehen hätte. Diese Art Verbannung schien für ihn die fürchterlichste Methode, Menschen einer Bestrafung auszusetzen. Menschen, die ihm nicht gefielen, die er nicht mochte, die er einfach verachtete. Und zu der Auseinandersetzung mit dem Kollegen kam nun noch die Vorbereitung für die Jahresfeier des 7. Oktober. Das Kollektiv, in dem Wolfgang und Iris arbeiteten, bestand aus 8 Mitarbeitern. Sie alle bekamen die Ehre, bei einem Kulturprogramm für den 40. Jahrestag der Republik ihre Fähigkeit darzubieten. Der Leiter des Kollektivs, jener Wolfgang, hatte ihnen dieses eingebrockt und rannte vor lauter frisch gewonnener Wichtigkeit im Rechenzentrum herum wie ein aufgeblasener Gockel. Ihr war das alles sehr peinlich. Zumal Iris die besondere Aufgabe übertragen wurde, ein kleines Theaterstück passend zu diesem Thema zu schreiben. Leider wussten ihre Kollegen von ihrer Freude zur Literatur und kamen zu dem Schluss, nur sie können qualitativ und quantitativ ein politisch korrektes, ein unterhaltenes und ein literarisch wertvolles Stück zustande bringen. Ob und wie ihr das möglich wäre, war Iris zu diesem Zeitpunkt nicht in vollem Umfang klar. Am Nachmittag, nach der Frühschicht, sollte ein Gespräch mit dem Agitationsausschuss sowie dem Parteisekretär des Betriebes zu weiteren Absprachen um die Vorbereitung zum 7. Oktober stattfinden. Wolfgang und Iris trafen die Kollegen um 15 Uhr im Sitzungsraum des Parteisekretärs. Ein Kollege las die Tagesordnung vor, die einstimmig von allen den nunmehrigen Festausschuss beschlossen wurde. Und gleich ging es für die meisten, vollkommen ungewohnt, an die Planung des Jahrestages. Ungewohnt aus dem Grunde, da bei anderen derartigen Zusammenkünften erst einmal die positive Wirtschaftlichkeit des Betriebes, die Produktivität der verschiedenen Schichten und ihrer Schichtleiter sowie die einzelnen Kollektive, die stetig steigende Zahl der Parteimitglieder, die Aktivitäten der Patenbrigade in den Schulen sowie vorgesehene politische Aktivitäten besprochen wurden. Manchmal, aber selten, bekamen auch die Problematiken im Produktionsablauf und die Verbesserungsvorschläge der Werktätigen einen Platz auf der Tagesordnung. Alle diese Punkte sollten heute am Ende der Sitzung nur kurz angerissen werden. Der Parteisekretär namens Horst Weimann überraschte sie ein wenig mit seinen offenen Worten. Die aktuelle Situation um die einzelnen ehemaligen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, welche von den imperialistischen Medien mit falschen und gefährlichen Versprechungen angelockt wurden, macht es nötig, dass wir den Inhalt unseres Kulturbeitrages für den 40. Geburtstag unserer Republik auf diese Ereignisse abstimmen, was bedeutet, die entwürdigenden Vorgänge, dieser Verrat der ehemaligen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik an ihrem Land, an ihrer politischen Heimat, darf unter keinen Umständen Beachtung finden. Auch die schändlichen Gerüchte wegen angeblich falscher Zahlen unserer letzten Wahlen stammen eindeutig vom Klassenfeind. Wir ignorieren diese wenigen Vorgänge und bestrafen sie mit Nichtachtung. Wir wollen ein politisch einwandfreies Kulturprogramm zusammenstellen, welches die Gäste in politisch einwandfreier Art und Weise unterhält, welches sie belehrt und die Verdienste der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Bürger würdigt und hochleben lässt, liebe Genossen und Genossinnen. Bei diesen letzten Worten schaute er streng in die Runde, ob wirklich alle Anwesenden die Bedeutung seiner Anrede verstehen würden. Sie selbst machte sich bei einem so umherschweifenden Blick ganz klein. Denn als Anwärter auf die Parteizugehörigkeit hatte sie kein Recht darauf, sich als Genossin zu fühlen. Er wiederholte in belehrendem, noch strengerem Ton: Genossen und Genossen, wir werden unterwandert und verraten. Offenen Verrat gab es bislang noch nicht in unserem Betrieb. Jedoch gibt es Gespräche einiger Mitarbeiter, die aus unerfindlichen Gründen mit diesen flüchtenden Landesverrätern sympathisieren. Es ist unsere Aufgabe, dagegen zu steuern mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir haben diesen Festausschuss gebildet, um nicht nur den 40. Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen Republik wirklich zu feiern. Nein! Er wurde nun mit jedem Wort lauter und seine Worte und die wild gestikulierenden Hände hielten alle im Bann. Und Iris? Iris fühlte sich kaum merklich beobachtet. Sie fühlte einen beunruhigenden Blick auf ihren Rücken. Einen Blick, der ihre Wirbelsäule berührte, der sich einen Weg suchte, in ihr Innerstes zu gelangen. Sie drehte sich um. Doch da war niemand. Nichts außer dem Bild Erich Honeckers. Und dessen Augen sahen Iris gespannt an, meinte sie wenigstens. Sie wunderte sich über ihre Vorstellung. Iris sah schnell wieder in Horsts Richtung, der es nicht leiden konnte, wenn er nicht die gewollte Aufmerksamkeit bekam. Doch je mehr sie sich auf die Worte des Parteisekretärs auch konzentrieren wollte, umso weniger war sie in der Lage dazu. Sie fühlte sich beobachtet und empfand dabei diese Beobachtung als empörend und nicht zulässig. Iris hatte bereits oft in diesem oder in einem anderen Raum gesessen und fast immer schaute sie der Staatsratsvorsitzende Honecker an. Doch nie war ihr das wirklich bewusst gewesen. Niemals zuvor hatte Iris das als eine Belästigung empfunden. Jetzt hörte sie Horst beschwörende, beinahe geflüsterte und trotzdem eindringliche Worte. Auf der Sitzung der Parteisekretäre unseres Kreises wurde unter anderem beschlossen, jede, wirklich jede kontroverse Aktivität eines Arbeiters oder Angestellten müsse umgehend. Und dabei unterstrichen seine kleinen, grauen, nun blitzenden Augen die Beschwörung, müsse umgehend der Kreisleitung gemeldet und somit im Keime erstickt werden. Er atmete schwer und wollte eben wieder ansetzen, als es an der Tür klopfte. Sibylle Figus, seine Sekretärin, steckte, ohne das herein abzuwarten, ihre grauenvollen Haare in den Raum und bat Horst und deren Kollegen Manfred Siebel, den Schichtleiter der Arbeitsvorbereitung und Leiter des Agitationsausschusses, sowie gleichzeitiges Mitglied wohl sämtlicher anderen Ausschüsse dieses Betriebes heraus. Iris grübelte über die nachklingenden Worte. Unter anderem beschlossen. Hatte er vorher etwas von den anderen Beschlüssen erwähnt? Sie nahm sich vor, nach der Sitzung Wolfgang darüber zu befragen und wusste jetzt bereits, dass es ihm gefallen würde, mehr verstanden zu haben als sie.